Offenbarung 14, 6 bis 12. Jetzt sah ich einen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte die Aufgabe, allen Menschen auf der Erde, allen Stämmen und Völkern, den Menschen aller Sprachen und Nationen eine ewig gültige, rettende Botschaft zu verkünden. Laut rief er: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn jetzt wird er Gericht halten. Betet den an, der alles geschaffen hat, den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen. Diesem Engel folgte ein zweiter. Er rief: Babylon ist gefallen, die große Stadt. Sie hat alle Völker der Erde betrunken gemacht mit ihrem Wein der Verführung. Die Menschen konnten nicht genug davon bekommen. Nun kam ein dritter Engel. Er rief: Wehe allen, die das Tier aus dem Meer bekommen und seine Statur verehren und anbeten, die das Kennzeichen des Tieres an ihrer Stirn oder Hand tragen. Denn sie werden den Kelch, der mit Gottes Zorn gefüllt ist, bis zur bitteren Neige leeren müssen. In Gegenwart der heiligen Engel und vor den Augen des Lammes werden sie in Feuer und Schwefel qualvoll leiden. Dieses Feuer wird niemals verlöschen. Immer und ewig steigt sein Rauch auf. Niemals werden die Ruhe finden, die das Tier und seine Statur angebetet und sein Zeichen angenommen haben. Hier müssen alle, die zu Gott gehören, ihre Standhaftigkeit beweisen, denn nur die können bestehen, die nach Gottes Geboten leben und den Glauben an Jesus treu bleiben.
Ich grüße euch alle ganz herzlich, weil ich dazu so wenig Gelegenheit hatte. Ich bin hier gerade hochgehechtet von unten. Wir hatten noch eine schöne Gruppe und die meisten von euch habe ich noch gar nicht gesehen oder ihr mich nicht. Jetzt haben wir diesen ernsten und auch traditionsreichen Text gehört, der wunderbar vorgelesen wurde. Und wir haben gehört, dass mit dem heutigen Sabbat unsere Gebetswoche anhebt. Und es geht ja in diesem Text auch um das Thema Anbetung. Betet den an, der gemacht hat, heißt es da. Wir haben auch schon mit Anbetung begonnen. Ich hoffe, ihr habt die auch wunderschönen Momente, wo nur die Orgel erklang hier, nochmal vielen Dank nach oben, genutzt, um innerlich Kontakt aufzunehmen zu Gott oder einfach nur die Ruhe zu genießen, die sich einstellen kann. Seit vielen Jahren arbeite ich in dieser theologischen Kommission der ACK Hamburg mit. Ab und zu habe ich davon berichtet. Man trifft sich, glaube ich, viermal im Jahr. Und dann wird dann Klasse debattiert über alle möglichen Themen mit den verschiedenen Theologen, die da zusammensitzen. Und gerade in diesem Jahr haben wir ein Thema zum Abschluss gebracht in dieser Kommission, das wir die letzten zwei oder drei Jahre diskutiert haben. Und zwar ist das Thema, und jetzt kommt wieder dieses Monsterwort, Eschatologie. Das heißt, die Lehre von den letzten Dingen. Was steht uns noch bevor? Wovon berichtet die Bibel im Hinblick auf die letzten Dinge? Nun sind wir Adventisten hier traditionell sehr stark auf diesem Gebiet und auch überzeugt. Was sich in dieser Kommission durchaus als fruchtbar für die Diskussionen erwies. Und ich kann mich erinnern, an einem Punkt in dieser Kommission stellten wir uns die Aufgabe und sagten, um das mal anzustoßen, jeder Theologe oder sind auch Laien drin, jeder möge aus seiner Kirchentradition einen Text mitbringen, der sozusagen repräsentativ steht für die Eschatologie, also für die letzten Dinge und was darüber gepredigt wird. Und das fiel mir nicht schwer, mich da zu entscheiden. Für mich als Adventisten gab es da keinen Zweifel. Ich habe gesagt, da kann ich was machen über Offenbarung 14, Vers 6 bis 12. Die drei Engel aus der Offenbarung. Ihr habt den Text gehört. Das ist ja unser eschatologischer, unser Endzeit-Lieblingstext. Wir haben den ja, es fällt euch wahrscheinlich gar nicht mehr auf, aber vielleicht manchen Besuchern, wenn man bei uns reinkommt, dann steht er an die Säule gepinnt, drumherum. Und die Symbolik, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal so mitbekommen habt, ist, dass wenn man hier oben angelangt, dann ist man symbolisch um diese Säule einmal herum gewandelt. Auch wenn man nicht unten drumherum gegangen ist. Das ist ja so ein bisschen das, was dahinter steckt. Dieses Jahr bei der Generalkonferenz in Atlanta, da konnte man sehen, wie wichtig Adventisten dieser Text ist mit der dreifachen Engelsbotschaft. Dass sie sagen, das ist unsere Mission, das ist unser Auftrag, die Botschaft dieser drei Engel zu verkünden. An jeder Bude in dieser riesen Ausstellungsmesse, da gab es irgendein Logo mit irgendwelchen drei Engeln drin. Das ging hin von Computergrafiken bis zu Kitsch erster Güteklasse. Bis zu dem krönenden Abschluss, dass beim letzten Tete-a-Tete am letzten Tag, als wirklich nochmal richtig aufgefahren wurde, da haben sie da drei Leute mit Trompeten hingestellt, denen haben sie hinten drei Engelsflügel dran gemacht. Da wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Und die Jungs da vorne in dem Kostüm wussten das, glaube ich, auch nicht. Also habe ich gesagt, ich referiere über diesen Text. Und habe das dann auch gemacht. Zumal die anderen Kirchen, wie mir dann deutlich wurde, alle gar nicht wussten, worüber sie denn dann was machen sollten. Sie sagten also, wir haben eigentlich gar keinen Text, den wir jetzt so, wir wüssten jetzt auch gar nicht, worüber wir reden sollten. Dann haben sie irgendwas genommen. Und warum soll ich nicht, wenn ich darüber referiert habe, auch darüber predigen können? Nicht nur auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person, sondern auch, weil ich das versprochen habe, als ich hier die Präsentation über die Generalkonferenz machte. Da habe ich gesagt, okay, ich predige mal darüber. Und natürlich auch, und das ist vielleicht der viel stärkere Grund, weil es ein Bibeltext ist. Weil es ein interessanter Bibeltext ist. Und weil die Herausforderung nicht klein ist, einen Text wiederzuhören, den man so oft gehört hat, eben hinzuhören. Und das werden wir am Ende nochmal darauf zurückkommen. Wir wollen also unsere Verantwortung wahrnehmen und diesen Text hören. Angehört haben wir ihn schon, weil Elke hat ihn so schön vorgelesen. Warum ist dieser Abschnitt zentral? Ich mache jetzt mal so eine kleine Einführung und ich hoffe, ihr habt Bibeln dabei. Und wer eine Bibel dabei hat, der nimmt sie gerne mal in die Hand. Denn bevor wir uns die Botschaften von den drei Engeln in einem Dreischritt dann auch mal anschauen, müssen wir uns und unseren Gästen hier so kurz wie möglich deutlich machen, klarstellen, warum ist uns dieser Text so wichtig, dass wir ihn oder unsere Väter und Mütter damals auf diese Säule schrieben? Warum ist er wichtig? Also, ich mache die einfachste Übung und ich hoffe, das ist der kürzeste Version, wie ich das deutlich machen kann, warum das wichtig ist. Wenn ihr, jetzt gehe ich gerade nicht mit gutem Beispiel voran, ich habe mir den Text hier aufgeschrieben, ich habe meine Bibel nicht dabei. Wenn ihr eure Bibel jetzt zur Hand nehmt, dann nehmt ihr das Buch Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel. Ja? Und dann nehmt ihr mal zwischen Daumen und Zeigefinger dieses Buch Offenbarung. Das heißt, Daumen, wenn ihr Rechtshänder seid, Kapitel 1, Zeigefinger, Kapitel 22. Dann habt ihr dieses Buch hier zwischen den beiden Fingern. So. Dann guckt ihr ganz am Anfang beim Daumen. Beim Daumen nach einer Begrüßung im ersten Kapitel werdet ihr sehen, dass das ganze Buch der Offenbarung beginnt mit Briefen. Briefen an eine Reihe von Gemeinden. 7, genau. So geht das los. Und das sind, wenn ihr lest, welche Namen diese Gemeinden haben, sind das alle Orte, die es ja wirklich gab und Gemeinden, die damals im 2. Jahrhundert existierten. Fazit, dieses fängt an im 2. Jahrhundert. Ganz klar. Wenn ihr jetzt beim Zeigefinger schaut, die letzten beiden Kapitel, dann, ihr müsst nur die Überschriften lesen, steht da, neuer Himmel und neue Erde, das neue Jerusalem. Ja? Bei meiner Oma auf dem Text steht der Text. Auf dem Grab steht dieser Text. Ne? Amen, ja komm, Herr Jesus. So hört das dann auf. Das heißt, wir haben zwischen Daumen und Zeigefinger in der Offenbarung die Zeit von den Christen im zweiten Jahrhundert, ersten, zweiten Jahrhundert, bis hin zu dem, was noch vor uns steht. Denn irgendwie warten wir noch darauf, dass Himmel, neue Erde, Jerusalem eingelöst wird und kommt. Und daher fragten sich Christen aller Zeitalter, wenn das eine hinter uns liegt und das andere vor uns, wo sind wir denn dann in dem Bild? Dann müssen wir ja irgendwo dazwischen liegen. Die Struktur der Offenbarung sagt also, du bist hier auch mitgedacht. Irgendwo hier drin bist du auch. Du bist da nicht verloren gegangen in der Geschichte und in diesen ganzen Katastrophen. Hier drin ist dein Platz. Hier ist dein Platz als Nachfolgerin und Nachfolger. Und Nachfolgerin und Nachfolger habe ich der Einfachheit halber in dieser Predigt einfach mal Charlie genannt. Aus dem einfachen Grund, weil die Predigt heißt Drei Engel für Charlie. Also Nachfolgerin, das sind wir. Das große neutestamentliche Ereignis der Wiederkunft Christi, das ist so ein bisschen das, worüber ich mich immer ärgere, wenn ich mit Leuten in der Offenbarung lese. Dann denke ich mir, das ganze Neue Testament ist voll davon, mit der Hoffnung auf die Wiederkunft. Und die wird beschrieben von Paulus, also mit Posaunen und was da alles, das ist wunderbar. Und in der Offenbarung suchst du vergeblich. Ne? Da hätte ich mal gerne so ein Kapitel gehabt, ne, wo richtig mit Wumm diese Wiederkunft beschrieben wird. Für mich ist das nicht befriedigend geschildert. Aber es gibt eben einen Moment in der Offenbarung und das ist in Kapitel 14 am Ende, ab Vers 14, wo wir so eine Art Beschreibung haben, wo wir sagen, das kommt doch der Sache ziemlich nah. Da steht nämlich, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Da kommt einer auf einer Wolke, Menschensohn. Das ähnelt alles dem, was Jesus gesagt hat, ne? Mit Wolke, Sichel als Symbol des Gerichts und so weiter. Wenn also in Kapitel 14, Vers 14 die Wiederkunft geschildert oder angedeutet wird, obschon es in den nachfolgenden Kapiteln noch nicht danach, wirklich danach aussieht, dann sind die drei Rufe der Engel das, was dieser Wiederkunft direkt vorausgeht. Das sind ja direkt die Verse vorher. Da die Adventbewegung, also unsere Gemeinde im 19. Jahrhundert, wie viele Christen der Geschichte zuvor der Überzeugung war, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht, sah man hier und sieht man hier bis heute die Antwort auf die Frage, wo sind wir? Wir sind genau hier, genau davor, vor diesem Ereignis, das, was vor der Wiederkunft stattfindet. Das war jetzt mein Versuch, so kurz wie möglich zu erläutern, warum das wichtig ist. Wer das kürzer kann, der kann sich gerne bei mir melden, da können wir das beim nächsten Mal noch abkürzen. Das heißt, die drei Engel haben also letzte mahnende Botschaften direkt aus dem Himmel zu verkünden. Und so beginnt der Text auch damit, dass diese Botschaften von allen gehört werden sollen. Es ist so, als würde man gesagt bekommen, die Ampel der Geschichte steht auf gelb, ne, und Charlie muss drauf achten, wir als Nachfolger. Gehen wir zum ersten Engel. Der erste Engel wird angekündigt als einer, der eine gute Nachricht zu verkünden hat. Ein ewiges Evangelium. Also keine neue Erkenntnis, keine irgendwie geartete esoterische Nachricht für Verschwörungstechniker und Theoretiker. Ja, nicht einmal etwas, das nur die Prophetiefans angeht. Und die gute Nachricht lautet hier, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Wir haben uns immer gefreut, als wir auf der Marienhöhe waren. Damals hatten wir so einen Schulleiter. Das war der Bruder Henning, den kennt ihr vielleicht auch noch. Das war so eine Frohnatur, ne? Immer gut drauf. Haben wir sehr bewundert. Wir sahen ihn ab und zu mal im Kuhstall bei seinen Kühen. Auf der Marienhöhe, die hatte damals noch Kühe. Und Bruder Henning hatte diese Eigenart, dass er immer gegrinst hat, wenn er gepredigt hat, wenn er als Schulleiter gesprochen hat. Er hat immer ein großes Grinsen gehabt. Und er konnte also auch diese Worte, die Stunde des Gerichts ist gekommen, und von der Hölle und was weiß ich, konnte er immer mit so einem Grinsen predigen. Wir dachten, das ist doch nicht stimmig, es muss ja auch ernsthaft zugehen, das ist ja hier ernsthafte Sache. Aber dahinter ist was. Wir verknüpfen wie mit Begriffen wie jüngstes Gericht, ist ja kein biblischer Begriff, aber ein geläufiger, das macht uns Angst. Und ich möchte da mal so ein bisschen den Spieß umdrehen. Vielleicht kommen wir da zu einem neuen Ansatz. Wenn wir uns daran erinnern, wem galten ursprünglich diese Worte, als sie aufgeschrieben wurden? Sie wurden ja, wir sagten das gerade mit der Daumen- und Zeigefingerübung, sie wurden ja an die Christen im frühen 2. Jahrhundert gerichtet. Und neulich hatten wir hier einen Studiensabbat. Da haben wir trefflich darüber Informationen bekommen, wie es diesen Christen damals gab, in welcher Umgebung sie lebten. Ja, dass diese Christen ständig in der Gefahr waren, vor irgendwelchen römischen Gerichten zu stehen, weil sie dem Kaiser nicht die Ehre erwiesen hatten, die in dieser oder jener Situation angemessen gewesen wäre. Weil sie Gott treuer sein wollten als Menschen. Und es kam häufig in diesem Gebiet vor, von dem wir hier reden, dass einer der Christen sich vor Gericht verantworten musste. Und ebenso häufig kam es auch vor, dass dieses vor Gericht gezerrt werden keinen guten Ausgang hatte. Dass man nicht heil aus diesem Prozess hervorging, dass man keine gute Nachricht hörte, dass man ins Martyrium ging oder gar umgebracht wurde. Das müsst ihr im Hintergrund haben. Und da hören diese Menschen die Botschaft aus dem Himmel, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch innerlich klar macht, was das bedeutet. Jetzt ist mal nicht das römische Unterdrückungssystem hier, das Gericht hält. Jetzt kommt Gott und hält Gericht. Das ist die beste Botschaft, die sie hören können. Das ist gute Nachricht. Jetzt bedeutet das nämlich Gerechtigkeit. Gott greift endlich ein. Und zu schnell sind wir dabei zu sagen, ja, das war halt damals so, die im 2. Jahrhundert, die waren schon echt arm dran. Ich habe gerade wieder jede Menge E-Mails bekommen. Die größte Christenverfolgung der Geschichte spielt sich zur Zeit ab. Im Jetzt und Hier. Die Zahlen, die ihr gerne bei Organisationen wie Open Doors, die wir auch schon mal eingeladen hatten, nachprüfen können und nachlesen können, sind erschreckend. Die neuesten Meldungen reden von 100 Millionen Menschen auf dieser Welt, Christen, die um ihres Glaubens willen Nachteile haben, verfolgt werden, in Gefängnisse kommen. Das ist in der Geschichte so noch nicht da gewesen. Und wer die Medienberichte verfolgt hat in den letzten Wochen aus Bagdad, um nur einen Brennpunkt zu nennen, da gab es erst die Geiselnahme in einer Kirche, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind bei der Befreiung. Und dann in der darauffolgenden Woche, das haben viele nicht mehr mitgekriegt, ich bekam aber E-Mails mit Informationen, die systematischen Attentate auf die Wohnungen und Häuser der Christen. Viele. Und das sind nur die Meldungen, die wir mal hören in den Medien. Die meisten Christen, die um ihres Glaubens verfolgt werden, in vielen Ländern dieser Erde, haben keine Stimme in der Öffentlichkeit. Sie leiden vergessen von der Welt um ihres Glaubens willen. Theologen bezeichnen vielfach die Offenbarung als das Trostbuch der Verfolgten. Und ich glaube, wenn das stimmt, dann ist es heute aktueller denn je zuvor. Daher ist die Aussage, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, Balsam für die Nachfolgerinnen und Nachfolger. Aber es handelt sich ja hier nicht nur um eine tröstliche oder auch sachliche Information, sondern das wird ja nun gekoppelt an einen Aufruf. In Kurzform lautet dieser Aufruf, betet den Schöpfer an. Schon aus diesem Grund ist dieser Text auch ein Zentrum in der Offenbarung. Denn in dem Buch Offenbarung geht es immer wieder um Anbetung. Deswegen auch passend zur Eröffnung einer Gebetswoche. Es geht um die falsche und die richtige Anbetung, die erzwungene oder die freiwillige, die geheuchelte oder die echte, die auf Gott gerichtete oder auf das eigene Ich gerichtete. Und erstaunlich ist hier, dass Anbetung nicht als Mittel zum Zweck gefordert wird. Wir haben ja manchmal so die Mentalität, dass wir denken, Beten, Anbetung, Gebet, das ist Mittel zum Zweck. Ja, entweder ich fühle mich besser, meine Seele wird erhoben oder ich brauche dieses und jenes. Es wird hier eben nicht gesagt, betet an, damit ihr aus der Gefahr herauskommt oder in der Gefahr besteht. Betet an, damit ihr nicht verloren geht, damit ihr die Kraft zum Durchhalten bekommt. Das steht hier alles nicht, es wird kein Zweck genannt. Die Anbetung hat hier keinen anderen Zweck, als auf Gott selber ausgerichtet zu sein. Das heißt, es geht um ihn. Anbetung heißt, ihm die Ehre zu geben. Nicht einer Tradition, auch nicht einer Theologie, einer Freikirche oder Konfession. Das heißt, Anbetung heißt, auf Gott gerichtet, ausgerichtet zu sein, ihm die Ehre geben. Und deswegen finde ich, dieser Text oder diese Botschaft des ersten Engels, die geht mich direkt an. Denn ich muss mir auch immer wieder die Frage stellen, um wen geht es mir denn immer am meisten? Wen versuche ich denn meistens die Ehre zu geben? Und hier werde ich wieder aufgefordert, dass ich mich einnorden lasse und dass ich demjenigen die Ehre gebe, dem ich mein Leben verdanke. Und deswegen will ich diese Botschaft hören. Jetzt kommen wir zum zweiten Engel. Das ist ein bisschen kürzer, aber hat es in sich. Der zweite Engel folgt nun mit einer weiteren guten Nachricht für die damaligen Christen und hoffentlich auch für uns. Der sagt, Babylon ist kaputt. Babylon ist gefallen. Und viele von euch wissen das ja, Babylon, das war in der frühen Christenheit ein Codewort. Das war das Codewort für Rom, für das römische System der Unterdrückung. Eben nicht nur für die Stadt, sondern für diese ganze Institution dahinter. Und man wählte bewusst den Namen einer anderen alttestamentlichen Stadt, die auch schon programmatisch stand für Unterdrückung und Tyrannei und Ausbeutung. Das heißt, hier legt sich die Bibel selber aus. Das ist ja eines dieser Schriftprinzipien der Reformation. Sie macht hier eine exemplarische Anwendung, damit alle Christen aller Zeitalter, uns eingeschlossen, wissen, dass mit dem Platzhalterwort Babylon all das bezeichnet werden darf, was uns an der freien Ausübung und Verkündigung unseres Glaubens hindern will. Das mag eine Kirche sein, wie in der Geschichte beobachtet. Das kann auch eine atheistische Philosophie sein, wie unter Stalin zum Beispiel. Das können sogar gesellschaftliche Entwicklungen sein, die uns daran hindern, uns in der vom ersten Engel geforderten Anbetung Gottes zu entfalten. Über all diese Mächte wird hier nun gesagt, vorbei. Sie sind gefallen. Sie tragen nicht den Sieg davon. Hier auch diese zweifache Erfahrung. Wir hören das, wenn wir dann aber weiterlesen in den folgenden Kapiteln, dann wissen wir, dass dieses Babylon irgendwie noch ganz schön langsam fällt. Das bäumt sich noch ganz schön auf. Dass dieser Engel gewissermaßen im Zeitraffer das Ergebnis von Entwicklungen vorausnimmt, die uns in den nächsten Kapiteln der Offenbarung, wie in unserem Leben auch, oft den Eindruck vermitteln, dieses verdammte Babylon fällt ja in Zeitlupe. Das nimmt ja kein Ende. Aber trotzdem dürfen wir das Ergebnis schon so hören, als ob es Tatsache ist. Das, was uns kaputt macht, hat Gott besiegt und kaputt gemacht. Und wenn das im Rahmen der großen, schwungvoll skizzierten Weltgeschichte und Heilsgeschichte so ist, wie viel mehr gilt das dann für mein eigenes Leben? Wie viel mehr darf ich den Dingen, die mich unfrei machen, die mich unterdrücken, trotzig dieses Wort entgegenhalten, auch eben im Alltag zu sagen, ist gefallen. Gott hat mich von dir befreit, von dem, was mich kaputt macht. Jetzt kommen wir zum dritten Engel. Der dritte Engel hat nun die längste und detaillierteste Schilderung von allen. Er sagt, Hände weg vom Tier, sonst. Ne? Das sagt er jetzt nicht, weil er Vegetarier ist. Das sind ja Engel schon aus professionellen Gründen. Sondern, weil wir hier gar nicht umhin können, etwas über dieses Tier und sein Bild zu lernen. Das ist ja eine Andeutung, die hier gemacht wird. Tier, wie kommt er jetzt auf Tier? Bild, wie kommt er auf Bild? Er bezieht sich auf Schilderungen aus dem direkt vorhergehenden Kapitel. Da geht es um das Tier, da geht es um das Bild des Tieres und das Wort, das am deutlichsten in der Beschreibung dieses Systems hervorsticht, also immer wieder in diesem Kapitel 13, da ist immer von Macht die Rede. Entweder steht da, es hatte Macht oder ihm wurde Macht gegeben oder es werden entsprechende Symbole dafür gebraucht, Hörner als Symbole der Macht. Ich bin kein großer Fan davon, dass wir in der Offenbarung immer nur Dinge sehen und auf eine Sache anwenden. Dass wir sagen, also hier ist jetzt China gemeint oder Amerika oder der Islam, das päpstliche Rom oder der Kommunismus oder das Ende des Kommunismus, was auch immer. Ich glaube fest daran, dass die Offenbarung in Bildern und Symbolen geschrieben ist, damit wir sie immer wieder neu füllen können, damit wir Muster erkennen. Und ich möchte euch dieses Muster und eine dieser Deutungsmöglichkeiten an einem noch immer aktuellen Beispiel deutlich machen. Ich habe ja, manche von euch wissen das, einen Teil meines Studiums oder den meisten Teil meines Studiums in Südafrika absolviert. Und das Jahr, als ich nach Südafrika ging, war 1992. Und ich kam zurück am Ende von 1994. Und diese 3 Jahre waren die interessanteste Übergangszeit für das Ende der Apartheidsgeschichte in dem Land. Ich weiß nicht, inwiefern ihr damit vertraut seid. Das war die Politik der Rassentrennung, die dort also noch praktiziert wurde und auch Rassendiskriminierung. Und 1994, gerade als ich ging, im Herbst, fanden die ersten freien Wahlen statt. Als das vorbei war, ich war gerade zurück nach Deutschland gekommen, fragte man sich in Südafrika, wie man denn die unheils- und leidvolle Geschichte dort aufarbeiten könne. Und wer das mitverfolgt hat in den Medien, jetzt ist es auch schon etliche Jahre her, der weiß, dass man eine Wahrheits- und Versöhnungskommission eingerichtet hat. Also eine Institution direkt zur Bearbeitung der Geschichte. Der anglikanische Bischof Desmond Tutu leitete diese Kommission. Im Rahmen der Ermittlungen dieser Kommission, an die man sich wenden konnte, wurde auch ein Brief geschickt an alle Kirchen Südafrikas mit der Bitte darum, Stellung zu nehmen, wie sie sich denn in der Zeit der Apartheid verhalten hatten oder welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und auch die Adventgemeinde bekam dieses Schreiben, die sich wie viele andere Kirchen auch schon recht früh an der Rassentrennung beteiligt hatte und sonst, wenn man ehrlich ist, sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hatte in jenen Jahrzehnten. Oder, sagen wir es biblisch, Schuld auf sich geladen. Und im Januar 1998, also jetzt 12 Jahre her, fast 13 Jahre, legte dann unsere Kirche der Wahrheits- und Versöhnungskommission ein 8-seitiges Dokument vor, das nur eine Überschrift trägt, nämlich Schuldbekenntnis. Statement of Confession. Das könnt ihr im Internet nachlesen. Der Entwurf dieses Dokumentes, dieses 8-seitigen Dokumentes, stammt von meinem Lehrer und Mentor damals an der Schule, John Webster. Der hat ja auch schon mal gepredigt in dieser Gemeinde, schon ein paar Jahre her. Und er macht deutlich, was ich beispielhaft hier für den dritten Engel meine und deutlich machen will. Das Dokument sagt, also dieses Schuldbekenntnis, zu sagen, wir haben hier versagt, sagt, wir als Adventisten wollten uns immer als diejenigen sehen, die die Geduld der Heiligen haben, den Glauben Jesu und die Gebote halten. Alles 3 Begriffe aus diesem Abschnitt heute. In all dem haben wir versagt. Wir haben in der Geschichte unseres Landes das Zeichen des Tieres und seines Bildes angenommen und verehrt. Wir haben mitgemacht. Dafür wollen wir Buße tun und bitten um Vergebung bei den Opfern. Ein sehr, sehr starkes und auch eindrucksvolles Dokument des Schuldbekenntnisses. Und das ist für mich eine Auslegung. Und zwar eine, die zum Kern der Sache geht. Das ist ein Verständnis der Botschaft des dritten Engels und der beiden vorausgehenden, das ich für aktuell halte. damals aktuell war, das wir auch jetzt wieder aktualisieren müssen. Wir werden nicht aus der Verantwortung entlassen, uns zu überprüfen, wo wir dem System der Macht Glauben geschenkt haben und gefolgt sind. Und diese Überprüfung, das ist die eigentlich interessante. Das waren die drei Engel. Und jetzt kommen wir in den Landeanflug für diese Predigt. Wie oft haben wir als Kirche oder als Gruppierungen innerhalb der Kirche gesagt, wir sind diejenigen, die die Geduld der Heiligen haben. Wir halten die Gebote Gottes. Wir haben das Zeugnis Jesu. Und dieses ganze Brustgetrommel, das wir immer drauf haben. Wir müssen die drei Engelsbotschaften in dieser Welt verkündigen. Dabei haben wir eine Tatsache übersehen, die der Text unmissverständlich deutlich macht. Die Botschaften der Engel, bevor sie verkündigt werden können, bevor sie missbraucht werden als Merkmale der Selbstversicherung oder gar Selbstbehauptung, diese Botschaften müssen zuerst gehört werden. Das ist die zentrale Botschaft hier. Sie müssen zuerst gehört werden. Diese Tatsache ist mir Anfang des Jahres ganz deutlich geworden, als ich das mal wieder für mich persönlich studiert hatte. Ich las diesen Text und da fiel mir zum ersten Mal auf, warum eigentlich zum ersten Mal, dass ich denke, warum wählt Gott eigentlich Engel hier? Warum verkündigen Engel? An vielen anderen Stellen beruft Gott Menschen. Und wenn Gott will, dass Menschen etwas verkündigen, dann beruft er Menschen dazu. Aber wenn Gott will, dass etwas garantiert verkündigt und gehört wird, dann beruft er Engel. Er beruft also nicht Menschen, nicht Nachfolgerinnen und Nachfolger, nicht Adventisten. Wenn Gott Engel schickt, dann, weil ihm die Botschaft so wichtig ist. So wichtig, dass er in dem Moment nicht auf Menschen setzen kann und will. Das heißt, die wichtigste Reaktion auf die Verkündung muss also wie immer beim Lesen des Wortes Gottes sein, zuhören, genau hinhören, sich selbst überprüfen, hinhören, was Gott uns sagen will. Und zwar nicht nur einmal, nicht nur 1517 oder 1844 oder 88 oder 1989 oder im Jahr 2000, alles so Sachen, aus denen man viel gemacht hat in der Geschichte, sondern immer wieder hinhören, immer wieder neu aktualisieren, immer wieder sich hinterfragen und positionieren und sich auch immer wieder unter die Gnade Jesu, das ewige Evangelium stellen. Immer wieder die Geduld der Heiligen zeigen. Die Geduld, die sich nicht auf dem Erkannten ausruht. Immer wieder nach den Geboten Gottes zu fragen, den Willen Gottes zu erforschen. Immer wieder den Systemen der Macht entgegentreten. Und wenn es nur in geheiligter Ohnmacht ist. Das bedeutet es für mich, zum Volk Gottes zu hören. Und diese Botschaften will ich hören mit euch. Amen.